Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Schönen guten Abend, heute aus dem Wiener Rathaus, wo wir zu Gast bei Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sind. Und in diesen stürmischen politischen Zeiten geht es natürlich darum, warum sind diese Koalitionsverhandlungen zwischen Schwarz-Rot und Pink jetzt denn wirklich gescheitert? Stimmt das, was die ÖVP sagt, dass Andreas Babler jetzt Herbert Kickl das Kanzleramt quasi vorbereite? Oder ist es nicht doch die ÖVP, die den Weg freimacht? Was würde ein Kanzler Kickl für Österreich bedeuten, aber auch für Wien? Und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend und grüß Gott.
Herr Bürgermeister, fangen wir als Erste mit dieser Frage an, die immer noch sehr viele Menschen beschäftigt, weil ich kriege das selber mit anhand von Mails und Nachrichten und Sonstiges. Was ist da wirklich passiert? Warum hat man fast 100 Tage verhandelt? ÖVP, SPÖ, NEOS hat immer wieder dann auch signalisiert, auch knapp vor Weihnachten, eigentlich läuft alles gut. Und am 2. Jänner sind die NEOS plötzlich aufgestanden und das Ganze nahm seinen Lauf.
Ja, mir wäre sehr wichtig gewesen, dass es zu einem positiven Abschluss kommt. Ich hätte viel Perspektive in einer solchen Koalition gesehen und habe eigentlich intern und auch in der öffentlichen Diskussion immer darauf hingewiesen, dass das eine historische Entscheidung ist, dass es da nicht um Befindlichkeiten gehen kann zwischen Personen, sondern dass es eine ganz wichtige Zäsur in der Entwicklung der Zweiten Republik ist. Und von daher bedauere ich diese Entscheidung sehr. Und es drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass es hier auch schon parallel geführte Gespräche gibt zwischen ÖVP und FPÖ. Sonst kann sich das gar nicht erklären, dass so schnell eine 180-Grad-Wendung innerhalb der ÖVP möglich ist.
Aber zur 180-Grad-Wendung der ÖVP kommen wir noch. Ich möchte noch ein bisschen auch bei der Rolle der SPÖ bleiben oder der mutmaßlichen Rolle der SPÖ. Sowohl NEOS als auch ÖVP schieben quasi eine große Verantwortung Andreas Babler zu und sagen, er sei am Anfang kompromissbereit gewesen und dann im Finale hätte er Sachen wieder aufgeschnürt, die schon ausgemacht gewesen seien, hätte sich sehr stur, sehr cholerisch verhalten.
Also ich kann jetzt im Detail, nachdem ich nicht im Verhandlungsteam war, darüber Auskunft geben. Aber sicher war ein Hauptproblem die budgetäre Situation, die der bisherige Finanzminister Brunner auch zu verantworten hat und die auch vor der Nationalratswahl in dieser Dimension noch nicht dargestellt worden ist, sogar abgestritten worden ist und wo sich nach der Nationalratswahl gezeigt hat, dass diese budgetäre Situation eine noch bedrückendere ist, als das vor der Wahl schon anzunehmen war. Und es ist natürlich gerade auch in diesen Gesprächen darum gegangen, wie man eine Budgetklärung herbeiführt und trotzdem notwendige Schritte in die Zukunft setzt. Denn es ist ja notwendig, den Wirtschaftsstandort zu stärken, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren, Investitionen in die Bildung vorzunehmen, in den Klimaschutz. Also da gibt es ja viele Herausforderungen, die zu meistern sind. Und von daher war es mit Sicherheit schwierig, da gemeinsame Lösungen zwischen den drei Parteien zu finden. Aber ich habe allen, zu denen ich Zugang hatte, immer vermittelt, darüber nachzudenken, was ist die Alternative. Und diese Alternative drängt sich jetzt auf in einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP, also umgekehrt, als wir eine solche Koalition schon hatten. Und die waren im Regelfall schon schlimm genug. Also von daher bedeutet es für die Zukunft nichts Positives für die Menschen in unserem Land.
Darauf komme ich noch, aber Sie haben auch selbst nach dem Scheitern dieser Verhandlungen gesagt, man hätte über den Schatten springen müssen, also mehr. Ist es nicht ein Problem, dass alle drei Parteien im Grunde offenbar von Tag 1 ab dann doch stur bei dem geblieben sind, was sie von Anfang an gesagt haben, natürlich in der schwierigsten Frage Budget und Steuern?
Also im Nachhinein gesehen, wobei ich das schon am Beginn des Prozesses auch gesagt habe, es wäre natürlich vernünftiger gewesen, sich zuerst in einem kleineren Kreis mit der budgetären Situation zu befassen, hier Lösungen zu finden, Schnittmengen zu finden und sich erst dann mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Denn es war klar, wenn so viele Personen gleichzeitig in unterschiedlichen Arbeitsgruppen tätig sind, dann gibt es natürlich viele gute Ideen, die allerdings auch finanziell nicht bedeckt sind. Und das war ja das Problem jetzt der letzten Jahre, dass offensichtlich der Finanzminister Brunner Schritte gesetzt hat in Milliardenhöhe, die keine Gegenfinanzierung aufzuweisen gehabt haben. Und darum sind wir jetzt in Österreich in einer budgetären Situation, wo wir mit einigen anderen Ländern in der Europäischen Union wahrscheinlich ein Defizitverfahren, das von der Europäischen Kommission begleitet wird, abzuwickeln haben. Das ist für uns keine angenehme Situation. Mhm. Und vor allem auch, wo wir sehen, dass es kein oder zumindest nur ein sehr geringes Wirtschaftswachstum gibt, werden sich die Probleme ja nicht verbessern, sondern es wird drückender, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. Und von daher ist natürlich wichtig, dass wir den sozialen Ausgleich auch im Auge haben, wenn es darum geht, Lasten zu verteilen, dass das nicht die Pensionisten, nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alleine tragen oder die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen. Und das ist auch das Anliegen der Sozialdemokratie, hier auf einen sozialen Ausgleich zu achten.
Mhm. Bevor wir jetzt zur ÖVP kommen, noch kurz zu den NEOS, weil das ja Ihr Koalitionspartner auch in Wien ist. Hat Sie das enttäuscht, die Art, wie die NEOS aufgestanden sind? Weil hinter den Kulissen hört man, die NEOS hätten damit gerechnet, dass ÖVP und SPÖ dann einfach doch miteinander regieren, weil Beate Meindl-Reisinger angeboten hatte, im Parlament dann für Mehrheiten in der Sache zu sorgen.
Also ich muss vorausschicken, wir haben in Wien eine gut funktionierende Koalition zwischen SPÖ und NEOS. Ich arbeite auch mit dem Herrn Vizebürgermeister Wiederkehr sehr gut und eng zusammen, auch in dieser sehr schwierigen Phase, die es auch zwischen den beiden Parteien auf Bundesebene gegeben hat. Über die Entwicklung auf Bundesebene bin ich extrem unglücklich. Und von daher habe ich immer sehr darauf gedrängt, dass wir Sozialdemokratie immer am Verhandlungstisch bleiben, auch wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt. Und ich bin ein großer Fan der Sozialpartnerschaft. Und von daher weiß ich, dass gerade bei Kollektivvertragsverhandlungen, auch wenn die intensiv geführt werden, es immer wichtig ist, am Ende der Verhandlungen die wirklichen Knackpunkte dann zu lösen und so lange sitzen zu bleiben, bis es ein Ergebnis gibt. Und das hätte ich mir auch gewünscht in der jetzigen Situation auf Bundesebene. Und von daher hat mich das schon sehr betrübt, dass die NEOS als Erster aufgestanden sind und eine solche Dynamik dann ausgelöst haben.
Wann war Ihnen klar, dass das nichts mehr werden kann?
Also wie die NEOS signalisiert haben, dass sie nicht mehr an Bord sind, war mir klar, dass es ganz schwierig wird, denn eine Koalition bestehend aus SPÖ und ÖVP mit einem Mandatüberhang im Nationalrat ist nicht das, was man unter einer stabilen Regierung versteht. Und von daher hat es zwar in den 70er Jahren eine solche Situation schon einmal gegeben, allerdings mit einer absoluten Mehrheit von Bruno Kreisky, also wo eine Partei einen solchen geringen Überhang hatte und die Disziplin auch damals noch eine viel stärkere war, als das heute auch im Nationalrat üblich ist. Also von daher wäre das sicher eine nicht so stabile Regierungsform gewesen.
Kommen wir jetzt zu dieser 180-Grad-Wende, Drehung, Kapriole der ÖVP, nachdem die ein Jahr lang erklärt haben, dass Kickl das Letzte vom Letzten sei. Wollen Sie jetzt Koalitionsverhandlungen mit Ihnen führen? Sie sind der Meinung, dass es da Parallelgespräche gegeben hat? Also während die ÖVP oder Karl Nehammer mit der SPÖ und NEOS geredet hat, glauben Sie, dass andere der ÖVP mit den Freiheitlichen geredet haben?
Nein, es gibt ja Aussagen jetzt in Interviews, zum Beispiel aus der Industrie, die sagen, es wird nicht so schwer sein, hier Kompromisse zu finden, denn wir haben ja schon vorher Gespräche geführt. Also von daher bin ich überzeugt, dass es hier schon Verhandlungen, Gespräche gegeben hat. Außerdem ist es ein bisschen ein Drehbuch, das wir schon von einigen Bundesländern erkennen, wo im Wahlkampf ganz heftige Diskussionen bis weit unter die Gürtellinie zwischen ÖVP und FPÖ abgewickelt werden. Nach der Wahl kann man eine Klärkoalition machen, da macht man dann eine Ehrenrunde mit den Sozialdemokraten, um dann zum Ergebnis zu kommen. Überraschenderweise setzen sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für soziale Gerechtigkeit ein, um dann schnell zu wechseln zu Gesprächen mit der FPÖ. Und blitzartig stehen dann Regierungen, die man vor einigen Wochen, Monaten noch als unmöglich eingestuft hat. Und wir kennen das auch aus dem Jahr 1999, wo die SPÖ mit Abstand Erster war und wo hinter dem Rücken der Sozialdemokratie und dem damaligen Bundespräsidenten Gestehl, ÖVP und FPÖ eine gemeinsame Mehrheit im Nationalrat organisiert haben. Und es ist deshalb auch so schwer nachvollziehbar für viele Menschen. Und ich habe Gespräche geführt mit Vertretern aller Parteien, auch aus der ÖVP, aus der Zivilgesellschaft, den Religionsgemeinschaften, die oft nicht nachvollziehen können, dass einzelne Personen von einem Tag am anderen, nicht nach einem Lernprozess von Wochen und Monaten oder dass man sagt, hat sich jetzt Kickl verändert, sondern von einem Tag am anderen ihre Meinung ändern. Und was man nicht vergessen sollte, ist, der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ÖVP, hat den Bundespräsidenten ersucht, den damaligen Innenminister Herbert Kickl zu entlassen mit der Begründung, dass er ein Sicherheitsrisiko ist. Und jetzt stützt die ÖVP Herbert Kickl nicht nur nicht als Minister, sondern als Bundeskanzler. Und man braucht jetzt gar nicht unserer Einschätzung folgen, der Sozialdemokratie, sondern man braucht sich ja nur anhören, was der geschäftsführende Parteivorsitzende der ÖVP, Stocker, jetzt alles über Herbert Kickl gesagt hat. Und zwar jetzt nicht in einem politischen Diskurs, sondern durchaus auch gezielt als Sicherheitsrisiko für die Republik Österreich. Und wo jetzt auch schon die verschiedensten Geheimdienste in Europa ankündigen, dass sie die Kontakte mit Österreich minimieren werden, weil sie den Eindruck haben, aufgrund des Eintritts der FPÖ in die Bundesregierung und einem Bundeskanzler Herbert Kickl, werden die Tore Richtung Russlands und Putins Russlands geöffnet. Und stellen wir als Republik Österreich ein Sicherheitsrisiko innerhalb der Europäischen Union dar. Also von daher ist für mich dieser Schwenk der ÖVP nicht nachvollziehbar. Und diese Einschätzung teile ich mit tausenden Menschen in unserer Stadt, in unserem Land.
Die teilen Sie durchaus auch mit einigen in der ÖVP, mit denen ich mittlerweile geredet habe. Sind Sie der Meinung, dass diese Koalition eher fix ist? Also mit eher, weil fix kann natürlich noch niemand erahnen. Also rechnen Sie damit, dass das innerhalb von wenigen Wochen steht?
Ja, nachdem offensichtlich die ÖVP bereit war, Karl Nehammer zu opfern und damit auch die Funktion des Bundeskanzlers und die einzutauschen gegen bestenfalls einen Vizekanzler und Herbert Kickl in seiner ersten Rede, die Einleitung zu diesen Gesprächen war, schon mit der ÖVP klar gemacht hat, wie das laufen wird.
Das also war von mehr daher und als Zuckerbrot.
Richtig. Ja. Und die ÖVP trotzdem bereit ist, diese Gespräche zu führen, dann gehe ich davon aus, dass es da so intensive Vorgespräche gegeben hat, dass man überhaupt zu diesem Schritt kommt. Sonst müsste man ja jeden Vorschlag aus dieser Richtung brüsk ablehnen. Wenn man sich noch einmal alle Zitate auch von Herrn Stocker vor Augen führt und viele andere aus der ÖVP, die ja den Wahlkampf ausgerichtet haben darauf, Herbert Kickl zu verhindern. Das war ja nicht ein Thema unter vielen, das war ja das Hauptthema, das die ÖVP im Wahlkampf eingebracht hat. Und dann wenige Tage nachher machen sie genau das Gegenteil. Also von daher, glaube ich, wird das auch innerhalb der Bevölkerung zu einer sehr starken Verunsicherung führen.
Also ich glaube, der Glaubwürdigkeitsverlust ist sehr, sehr hoch. Aber ich spiele ganz kurz Avocatus Diaboli, also des Teufels Advokaten. Es gibt welche in der ÖVP, die sagen, Sie müssen jetzt in diese Verhandlungen treten, damit Herbert Kickl und die FPÖ sich nicht länger als Märtyrer gerieren könnten. Das sei der Fehler des Bundespräsidenten gewesen, dass er ihm nicht den Regierungsbildungsauftrag gegeben hat, wo er hätte scheitern können. Und dann wäre die Märtyrerlegende weg gewesen. Und in den Verhandlungen könnte er dann scheitern. Und dann würde man mit anderen quasi Voraussetzungen in eine Wahl gehen.
Das ist ja eine Argumentation von Seiten der ÖVP, die verstehe ich ja überhaupt nicht, beziehungsweise die ärgert mich eigentlich auch. Okay. Weil der Herr Bundespräsident hat sehr gewissenhaft sondieren lassen, welche Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat möglich sind. Und er hat die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien ersucht zu sondieren, ob es möglich ist, hier zwischen den Parteien Mehrheiten herbeizuführen. Und alle Parteien, auch die Sozialdemokratie, auch die ÖVP haben gesagt, keine Koalition mit Herbert Kickl und der FPÖ. Von daher war es für den Bundespräsidenten ja klar, dass mit der FPÖ keine Koalition zu finden ist, die eine Mehrheit im Nationalrat mit sich bringt. Er hat deshalb den zweiten Karl Nehammer beauftragt mit der Regierungsbildung. Und dann setzt ein Prozess ein, der mich sehr verwundert, dass gerade aus der ÖVP nicht Zustimmung kommt und man sagt, ja, wir stehen dazu, dass das Ergebnis der Sondierungen waren und richtigerweise ist der Vorsitzende der ÖVP, der Bundeskanzler Karl Nehammer, mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Nein, man vertritt den Spin der FPÖ und sagt, eigentlich wäre es besser gewesen, den Erstplatzierten zu beauftragen. Die eigentliche Beauftragung in Frage und unterstützt die Argumentation der FPÖ. Also das war unverständlich.
Diese Extrarunde, die meinen, er hätte den Regierungsbildungsauftrag bekommen, hätte aus deren Sicht dann Gespräche mit ÖVP und SPÖ führen müssen, beide Parteien hätten ihm mutmaßlich gesagt, nein, es gibt keine Koalition, er wäre gescheitert und hätte den Regierungsbildungsauftrag zurückgeben müssen. Das ist für Sie nicht valide.
Nein, die Gespräche mit der SPÖ waren sicher gescheitert. Dafür stehe ich, dass wir keine Koalition mit Herbert Kickl und FPÖ machen. Und bei uns ist es im Unterschied zu anderen Parteien wirklich so. Wenn wir sagen Nein, dann ist es auch Nein. Bei der ÖVP bin ich mir nicht so sicher. Und die jetzigen Ereignisse zeigen ja, dass offensichtlich die ÖVP sehr schnell bereit ist, hier die ursprünglichen Anliegen, auch die im Wahlkampf artikuliert worden sind, aufzugeben, einfach um an der Macht zu bleiben. Und sind auch bereit, den Kanzler einzutauschen gegen einen Vizekanzler in einer Situation, wo sie Herbert Kickl noch kennenlernen werden.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Sie sagen gerade, wo Sie Herbert Kickl noch kennenlernen werden. Worauf müsste sich Ihrer Meinung nach Österreich und Europa einstellen, wenn Herbert Kickl tatsächlich Bundeskanzler dieser Republik werden sollte?
Naja, ich befürchte, und das kann man ja so offen aussprechen, eine Urbanisierung Österreichs. Und es ist ja kein Zufall, dass der neu gewählte Präsident im österreichischen Nationalrat als ersten Schritt eine Einladung des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán durchgesetzt hat. Und das ohne beizuziehen die anderen Nationalratsparteien und auch gegen den ausdrücklichen Vorschlag auch der Parlamentsdirektion. Also von daher hat das offensichtlich für die FPÖ schon ganz besondere Bedeutung. Und es ist auch die besondere Hinwendung zu Putins Russland. Es hat ja auch eine Vereinbarung nicht nur auf Ebene der Gebietskörperschaften gegeben, sondern auch der Parteien. Also man sieht ganz deutlich, das ist der FPÖ ganz wichtig. Und das wird natürlich dazu führen, dass wir mit sehr viel Misstrauen beobachtet werden. Ob das für die Wirtschaft gut ist, ich glaube, da wird sich auch die Industrienvereinigung noch sehr wundern, welche Auswirkungen das haben wird. Und von daher ist für mich auch unverständlich, dass Vertreter der industriellen Vereinigung sagen, mit den Roten ist kein Staat zu machen, denn ich habe in Wien mit der Industriellenvereinigung Wien ein so gutes Einvernehmen, dass wir sogar Standortübereinkommen gemeinsam ratifizieren und auch umsetzen. Also von daher wundert mich diese Einschätzung und ich hoffe, dass sich auch die Vertreter, die einen solchen Kurs unterstützen, wissen und ihnen bewusst ist, was das auch für die Außenwirtschaftspolitik für die Zukunft bedeuten wird.
Das heißt, Sie glauben, dass es für die Außenwirtschaft negative Folgen haben wird, wenn es diesen quasi Zusammenschluss mit Ungarn gibt, eine Hinorientierung Richtung Moskau?
Ja, mit Sicherheit. Und das ist für ein gemeinsames Europa generell ein schwieriges Thema. Europa ist ganz stark unter Druck von Seiten Russlands auf der einen Seite, aber wenn man sich die Aussagen des kommenden amerikanischen Bundespräsidenten Donald Trump anhört, auch von dieser Seite, also von daher liegt die Zukunft unseres Kontinents in einem gemeinsamen Europa. Und zwar, um wettbewerbsfähig zu sein im wirtschaftlichen, aber auch unser Demokratiemodell zu verteidigen. Und von daher sind wir stark unter Druck von außen, aber es gibt auch rechtspopulistische, rechtsextreme Kräfte, die von innen heraus das gemeinsame Europa zerstören wollen. Und da ist leider die FPÖ auch eine treibende Kraft.
Bevor ich zu Wien komme, die FPÖ ist für Sie eine rechtsextreme Partei?
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass die FPÖ eine rechtspopulistische und in vielen Teilen auch rechtsextreme Partei ist. Und gerade die enge Verbindung mit den Identitären zeigt ja, dass es da auch organisierte Verbindungen ins rechtsextreme Lager gibt, die auch vom Staatsschutz beobachtet werden. Und noch einmal, man sollte vielleicht auch einige Aussagen von Herbert Kickl immer wieder in Erinnerung rufen, der Fahndungslisten für missliebige Politiker vorschlägt, Einschränkungen für Medien beispielsweise, Angriffe auf die Justiz. Also wenn das, was erzählt worden ist, und die FPÖ steht meistens auch für das in der Praxis, wovon sie vorher spricht.
Nicht dann, alle, aber zumindest Herbert Kickl meint, was er sagt.
Wird sich Österreich da auf eine schwierige Zeit einstellen müssen, wenn es tatsächlich so sein wird, dass Herbert Kickl Bundeskanzler ist und die FPÖ die bestimmende Kraft in einer Bundesregierung.
Es soll ja 2025, also es findet 2025 auch die Wiener Landtagswahl statt. Wird die jetzt vorverlegt von Ihnen?
Ja, es gibt Stimmen aus anderen Parteien, die das vorschlagen, habe ich jetzt in einigen Interviews gelesen und auch gehört. Also da gibt es aber noch keine Meinungsbildung. Prinzipiell gehe ich davon aus, dass der Wahltermin, so wie vorgesehen, im Herbst stattfindet.
Im Herbst stattfindet. Was würde denn so eine blau-schwarze Regierung für Wien bedeuten?
Naja, wir haben ja Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und im Regelfall nichts Gutes. Also es hat so viele auch negative Auswirkungen gegeben, wenn ich ans Gesundheitswesen denke und die sogenannte Patientenmilliarde, die uns allen viel Geld gekostet hat und sogar von der zuständigen Ministerin als PR-Gag bezeichnet worden ist. Also da sieht man, dass es da nur um Überschriften geht und Strukturveränderungen. Das Ziel war ja vor allem, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus den bestimmenden Funktionen zu bringen. Und da nimmt man dann auch Strukturreformen in Kauf, die negative auch finanzielle Auswirkungen haben. Also von daher wird man sich darauf einstellen müssen, dass es natürlich weitere Angriffe gibt auf unabhängige Medien, auf die Justiz, auf vieles andere mehr. Und ich hoffe, es gibt eine so starke Zivilgesellschaft, parteiübergreifende Kooperationen und da wird Wien sicher vorangehen, dass wir da ein achtsames Auge drauf haben.
Ich muss zum Abschluss trotzdem noch einmal zur SPÖ und zum Zustand der SPÖ zurückkehren, weil dass die ÖVP in einer desolaten Situation zu sein scheint, merkt man. Man sieht es auch in Umfragen, wo sie auf unter 20% abstürzen. Aber auch die SPÖ wirkt alles andere als stark derzeit. Ist Andreas Babler wirklich der richtige Parteiobmann?
Ja, im Endeffekt muss man sich immer natürlich an Erfolgen und Wahlergebnissen orientieren. Das
die waren
wird,
nicht berauschend.
Das wird mit Sicherheit auch in Zukunft eine Rolle spielen. Ich konzentriere mich immer ganz stark auf Wien. Wir waren das Bundesland, auch bei der Nationalratswahl, das zugelegt hat, gar nicht so wenig zugelegt hat. Wir sind auch das Bundesland mit einer SPÖ-Mehrheit, dazu stehen wir auch. Das wollen wir auch ausbauen und wollen deutlich machen, dass wir für sozialen Zusammenhalt stehen und trotzdem der Wirtschaftsmotor in unserem Land sind, mit 110 Milliarden Bruttoregionalprodukt und einer sehr stabilen Wirtschaft und einem gesunden Arbeitsmarkt, auch wenn wir da sehr gefordert sind bei steigenden Arbeitslosenzahlen, die erfreulicherweise geringer sind als im Österreichschnitt, aber das darf uns nicht freudig machen, sondern im Gegenteil, wir werden jetzt da ganz gezielt Maßnahmen setzen, um Wirtschaft, Arbeitsmarkt, aber auch Gesundheitswesen, Bildung, Wohnen, Klimaschutz ganz massiv in den nächsten Monaten in den Vordergrund zu rücken.
Und dann bitte ganz zum Schluss noch, Sie sind ja Historiker. Kann es sein, dass Ihre Partei, Teile der ÖVP und die NEOS in diesen ersten Tagen des Jänners die Situation auch historisch unterschätzt haben und wir in einer Zeitenwende sind?
Nein, ich gebe Ihnen recht. Es ist eine Zeitenwende und ich habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass das eine historische Entscheidung ist. Und ich war mir nicht immer sicher, ob alle Beteiligten an diesem Prozess wissen, was sie mit ihrer Entscheidung auch als Alternative ermöglichen. Und die Alternative, die wir jetzt sehen, ist eine unerfreuliche. Und von daher habe ich eigentlich bis zur letzten Minute dazu geworben, dass man weiter verhandeln sollte und habe auch sehr darauf gedrängt, dass wir als Sozialdemokratie nicht vom Verhandlungstisch aufstehen und bis zum Schluss bereit sind, weiter zu verhandeln. Und von daher war ich sehr betrübt, dass die NEOS den ersten Schritt gesetzt haben, die ÖVP dem gefolgt ist, denn ich glaube, wir hätten schon was zustande gebracht. In vielen Bereichen waren wir uns auch handelseins und das ist in letzter Konsequenz.
Im Schlüsselbereich Budget und Steuern.
Ja, das ist sicher ein schwieriger Bereich gewesen und wird auch für die Zukunft mit Sicherheit keine leichte Aufgabe sein, da Lösungen zu finden. Aber auch da waren wir in manchen Detailbereichen schon relativ weit. Und man hätte natürlich auch über die eigenen roten Linien steigen müssen, auch im Sinne einer historischen Entwicklung und auch der Verantwortung, die wir nicht für unsere jeweiligen Parteien haben, sondern für das Staatsganze.
Gut, das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Vielen Dank, Michael Ludwig, für dieses Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.